Der Wohlstandsbildner Podcast. Heute mit ganzen 6 Kurzimpulsen zu diesen Themen. Neue Steuern auf Edelmetalle. Wie hoch ist die eigentliche Schuldenlast in unserem Land? Haben wir eine Zweiklassengesellschaft bei Immobilien? Dann eine Auszeichnung für die Wohlstandsbildner als Plattform für finanzielle Bildung. Und vor einem heißfeuchten Genusselement erzähle ich von einem Inflationsschock, wie ihn nur eine KI auslösen kann. Bevor ich aber loslege mit diesem weiteren gründlichen Blick hinter die Kulissen der Finanzmärkte, habe ich noch eine Empfehlung für euch. Achim Meisenbacher ist ein Schwabe wie ich, ebenso ein Podcaster, Unternehmensgründer und Unternehmer. Also Gemeinsamkeiten haben wir, nur hat er sich auf eine besondere Zielgruppe hin spezialisiert. Er hat mit tausenden Handwerkern zu tun, und zwar in seiner Rolle als Gründer und Produzent einer mächtigen Software. Die heißt Memo-Meister und hilft großen Handwerksbetrieben, ihre digitalen Prozesse rund um Organisation, Dokumentation und Kommunikation nicht mehr nur zu verwalten, wie er sagt, sondern auch zu gestalten. Achim hat mich zum Gespräch in seinen Podcast eingeladen, den wir in Wort und Bild vor einigen Wochen aufgezeichnet haben. Wir haben uns ohne jede Vorbereitung und abgesprochene Fragen getroffen. Es meanderte also fröhlich und spontan durch alle möglichen Schichten der Finanzwelt hin und her. Lebendig und anregend war es. Ich kam dabei auch auf ganz neue Metaphern, die mich selbst überrascht haben. Also viel Freude mit dem Interview. Link natürlich in den Shownotes. Und jetzt zu den Kurzimpulsen. Steuerschock für Silber und Co. BMF schließt das Schlupfloch im Zollfreilager. Wichtige Neuigkeiten für alle, die physische Edelmetalle im Portfolio haben. Das Bundesfinanzministerium hat mit einem Schreiben vom 9. April diesen Jahres, 26, die Spielregeln für Zollfreilager in Deutschland verschärft. Die bisherige Auslegung des § 4 Nummer 4b des Umsatzsteuergesetzes wurde damit mit sofortiger Wirkung angepasst. Was hat sich also geändert? Bisher konnten Metalle wie Silber, Platin oder Palladium, also die sogenannten weißen Metalle, die konnten im Zollfreilager gekauft und gelagert werden, ohne dass 19% Umsatzsteuer zu berappen waren. Das Finanzamt hat das nun gekippt. Diese Steuerbefreiung gilt für Endverbraucher ab sofort nicht mehr. Für den Handel innerhalb des Lagers gilt nun die volle Umsatzsteuerpflicht. Aber jetzt nicht zu überstürzen, hier 2 wichtige Fakten für Edelmetallfreunde. Erstens, wer bereits Bestände im Lager hat, der ist erstmal nicht direkt betroffen. Die Neuregelung greift für neue Geschäfte, also für neuen Kauf und Verkauf. Und noch wichtig für alle Goldbesitzer, Anlage Gold bleibt davon unberührt. Da Gold nach § 25c des Umsatzsteuergesetzes grundsätzlich umsatzsteuerfrei ist, ändert sich hier erstmal nichts durch die Neuregelung. Klar ist, dass ab sofort die Attraktivität dieser Anlageform beeinflusst werden dürfte. Na, da ist einmal der Wegfall des Steuervorteils. Dadurch wird der Einstieg in Silber und Co. im Zollfreilager schlagartig 19% teurer. Und diese Kosten müssen durch Kursgewinne erst einmal wieder reingeholt werden. Dann zweitens der Preisvorteil, der das Zollfreilager bisher gegenüber dem physischen Kauf für zu Hause attraktiv gemacht hat, mal abgesehen von der Sicherheitsverwahrung, der ist für Neuanlagen damit auch verschwunden. Werden jetzt viele Kiloweise Silber hinter der Waschmaschine im Keller parken? Warten wir es ab. Und drittens sehen wir an diesem Beispiel wieder, wie erfinderisch die Gesetzgebung auf der Suche nach erweiterten Einnahmen ist, indem sie einfach an der Regulierungsschraube dreht. So schnell können vermeintlich sichere Steueroasen für Sachwerte durch einfache Verwaltungsanweisungen geschlossen werden. Das 17-Billionen-Euro-Geheimnis. Ein erfrischender Moment medialer Ehrlichkeit. Manchmal lese ich etwas in einer Zeitung und reibe mir wirklich die Augen. Nicht, weil es unglaubwürdig wäre, was ich da lese, sondern weil es so ungewöhnlich ist, dass ein Massenmedium es überhaupt ausspricht bzw. schreibt. Am Samstag, dem 11. April, war einer dieser seltenen Momente mit einem Artikel der Welt. Der Anlass war der sogenannte Sozialabgabengedenktag 2026, ausgerufen von der Stiftung Marktwirtschaft. Die Botschaft lautete, dass die deutschen Bürger bis zum 11. April gearbeitet haben, nur um die Sozialabgaben dieses Jahres zu erwirtschaften. Das waren 2 Tage mehr Arbeit als letztes Jahr. Die Tage davor, also von 1. Januar bis zum 11., kein eigenes Geld verdient. Die Steuern sind da wohlgemerkt noch gar nicht eingerechnet, denn dafür gibt es ja einen eigenen Gedenktag, den Steuerzahlergedenktag. Der wird vom Bund der Steuerzahler berechnet. Der fiel zuletzt immer auf Mitte Juli. 2025 war es der 13. Juli mit einer Steuerquote von abenteuerlichen 52,9% für den Durchschnittsbürger. Mehr als jeder zweite Euro geht also an den Staat, der mit Geld nicht umgehen kann, es sich aber mehr anmaßt als jemals zuvor in dieser Regierung. Aber das Eigentliche, das mich aufhorchen ließ, steht weiter unten im Artikel. Über das nämlich höre ich mich normalerweise nur selbst reden, und zwar in der ersten Stunde des Live-Online-Seminars, in der 2. Stufe der Investorenausbildung. Der Redakteur von Welt Online, Michael Höfling, Ehre wem Ehre gebührt, der benennt jetzt dort etwas, das in der deutschen Medienlandschaft erstaunlich selten beim Namen genannt wird, nämlich die implizite Verschuldung des Staates. Die beträgt insgesamt 17 Billionen Euro. Wovon etwa 8,4 Billionen nur auf die Sozialversicherungen fallen. Also allein der Sozialstaat ist bei uns mit 205% des gesamten Bruttoinlandsprodukts verschuldet. 17 Billionen. Und das ist keine offiziell ausgewiesene Staatsschuld, die irgendwo in einer Statistik auftaucht. Das ist das, was der Staat versprochen hat, also an Renten, Pflegeleistungen, Gesundheitsversorgung, ohne dafür die Mittel zu haben. Das sind Schulden, die nicht in den Büchern stehen, aber trotzdem real sind. Eine GmbH müsste diese Forderungen, die in der Zukunft fällig werden, ausweisen, was augenscheinlich nicht für die Deutschland GmbH gilt. Wir sehen also klar, was einen Unternehmer ins Gefängnis bringen würde, nennt der Staat Haushaltspolitik. Der nutzt nämlich die Möglichkeit, zukünftige Ausgaben in Nebenhaushalte zu verlagern, in Deutschland gerne auch als Sondervermögen bezeichnet. Eine begriffliche Frechheit, wie ich finde. Das Motiv hinter der Unterschlagung der zukünftigen Forderungen und der alleinigen Ausweisung der expliziten Verschuldung von, ja, gerade mal 2,6 Billionen derzeit, das passiert natürlich, um die staatliche Verschuldung geringer erscheinen zu lassen, als sie wirklich ist. Und die beträgt eben in Summe deutlich über 19 Billionen Euro. Und wer zahlt diese Schulden? Die, die heute jung sind. Die, die heute in die Rentenkasse einzahlen, die, die glauben, dass der Staat schon für sie sorgen wird. Wer aber darauf wartet, dass der Staat sein finanzielles Problem löst, der wartet auf einen Zug, der schon 1975 abgefahren ist. Denn seit dieser Zeit halten sich die Sozialversicherungssysteme nicht mehr aus eigener Kraft, sondern nur noch durch Umverteilung. Der Zug fährt also längst auf Phantomgleisen. Und das geht natürlich nicht mehr lange gut, was alle Ökonomen nach radikalen Reformen rufen lässt. Mit der SPD lassen sich aber keine Reformen anpacken. Von Bärbel Baas, bekanntlich griffig, in ein Wort gepackt, ob wir uns diesen Sozialstaat noch leisten können bei über 400% Gesamtverschuldung des BIP. Sie sagt dazu nur Bullshit. Zweiklassengesellschaft Immobilienmarkt. Wer nicht erbt, der hat schon verloren. Wir müssen über eine Entwicklung in Deutschland sprechen, die den klassischen Vermögensaufbau durch Immobilien faktisch beendet. Eine aktuelle Studie des Kieler Instituts für Weltwirtschaft zeigt es ganz deutlich, wir steuern auf eine Schere zweier Arten von Geld und damit von Immobilienbesitzern zu, die immer weiter auseinandergeht. Auf der einen Seite steht das alte Geld, also Menschen, die durch Erbe oder eine finanzstarke Familie den Weg ins Wohneigentum geebnet bekommen. Und auf der anderen Seite steht das neue Geld. Das ist Geld, das aus eigener Kraft mit Fleiß und Arbeit verdient wird. Wer neues Geld erwirbt, der guckt heute schlichtweg in die Röhre, selbst mit einem überdurchschnittlichen Gehalt von, sagen wir mal, 5.000 Euro brutto. Die Zahlen sind für jeden engagierten Sparer mit dem Traum vom eigenen Häuschen oder wenigstens einer eigenen Wohnung ziemlich entmutigend, denn wer heute bei Null anfängt, muss im deutschen Durchschnitt 10 Jahre lang konsequent 20% seines Einkommens weglegen, nur um überhaupt das nötige Eigenkapital für eine Bankfinanzierung zusammenzubekommen. In den 80er Jahren reichte noch das 1,7-fache eines Jahresgehalts, damit die Bank dir erlaubt hat, dass du für die restlichen 80% des Immobilienpreises weitere 30 Jahre brav abzahlen darfst. Heute musst du für den gleichen Schritt 3 volle Jahre schuften, doppelt so lang. In Ballungsräumen wie München oder Starnberg reden wir mittlerweile sogar von 23 bis 27 Jahren reiner Sparzeit. Nur um 20% Anzahlung zusammenzubekommen. Das ist also kein Vermögensaufbau mehr, das ist eher eine Form der Vernichtung von Lebenszeit. Besonders absurd wird es allein bei den Nebenkosten. Bevor du überhaupt den ersten Quadratmeter dein eigen nennst, auch wenn das sogenannte Eigen noch lange inoffiziell der Bank gehören wird, dann musst du im Schnitt 1,5 Jahre nur für Steuern, Notar und Gebühren sparen. In Städten wie Frankfurt oder Berlin sind es sogar über 3 Jahre. Geld allein für den Staat und die Dienstleister rund um die Immobilie. Die Konsequenz ist natürlich bitter. Ohne altes Geld wird es bei den steigenden Preisen und Lebenshaltungskosten und bei immer höheren Bankforderungen für Kredite die nächsten Jahre immer enger oder schlicht unmöglich, eine eigene Immobilie zu erwerben. Wer also will, dass es seinen Kindern besser geht, muss mit einer funktionierenden Vermögensstrategie viel neues Geld aufbauen, um diesen Kindern irgendwann altes Geld vermachen zu können. Immer mehr Schweizer gutieren Wohlstandsbildung institutioneller Art. Vor 30 Jahren wurde ich einmal ins Emmental eingeladen. Der Vater der Familie, ein Landwirt, brachte da in einer lebendigen Diskussion über Finanzen und über die Bank UBS im Speziellen einen Spruch, der lange mein Bild der Schweizer geprägt hat. Er sagte damals: Wenn es den Banken gut geht, dann geht es allen gut. Das war das damalige Selbstverständnis eines finanziell gut aufgestellten Schweizers. Und er teilte dieses Selbstverständnis mit einem Großteil der Bevölkerung. Ich vermute, dieser Glaubenssatz hat seitdem einige Schlagseite bekommen, aus wenigstens diesen 5 Gründen. Erstens. Auch die Schweizer erleben einen Strukturwandel ihres Rentensystems durch die lange Phase niedriger, viel zu niedriger Zinsen. Ja, und da merken sie, dass sie sich mit ihrem Lebensstandard im Alter nicht mehr so ganz auf ihre Institutionen verlassen können. Zweitens, das legendäre Schweizer Bankgeheimnis ist Geschichte. Und damit ist auch so etwas wie die Unantastbarkeit der Schweizer Banken verschwunden und ein ganzes Geschäftsmodell geschwächt worden, von dem nicht zuletzt der Schweizer Staat und seine Bürger lange gut gelebt haben. Drittens, die Schweizer Finanzwelt hinkt der europäischen deutlich hinterher, wenn es um neue, flexible und kostengünstige Finanzprodukte für Kleinanleger geht. Eines davon werde ich demnächst in einer eigenen Podcast-Folge im Detail besprechen. Bis heute jedenfalls halten die Schweizer Banken an überteuerten, unflexiblen und im Kern auch ziemlich sinnfreien, also wertschöpfungsfreien Produkten fest. Und viertens, 2008, der unfassbare Sündenfall der UBS, der auch meinen wackeren Landwirt im Emmental zu schaffen gemacht haben dürfte. Diese Großbank, so mächtig wie ein eigener Staat im Staat der Eidgenossen, die hatte sich mit hochriskanten amerikanischen Hypothekengeschäften verspekuliert, was im Zuge der Finanzkrise Schwierigkeiten gemacht hat. Oder anders gesagt, 6 Milliarden Schweizer Franken waren weg. Aber too big to fail musste auch hier der Steuerzahler einspringen. Der Gipfel nur war, und da endet dann wohl auch die Freundschaft eines Schweizers mit seinen Banken, die Bankenführung der UBS hat sich nach dem Fast-Kollaps trotzdem heftige Boni ausgezahlt. Nun ja, wir Deutschen kennen das ja auch sehr gut und wir sind ebenso mit der Faust in der Tasche, aber still darüber hinweggegangen. Wäre das in Frankreich passiert, dann wären wahrscheinlich Autos explodiert und die Züge stillgestanden. Und fünftens schließlich, wenn man sich einen Schweizer endgültig zum Feind machen will, dann lässt man ihn als Aktionär schlecht aussehen. Genau das ist im Übernahmeskandal 2023 passiert, als wieder die UBS in der Manege zweifelhaft glänzte. Vielleicht ist diese Bank ja sowas wie die Deutsche Bank bei uns, immer die Finger im Spiel, wenn es schmutzig wird. Die UBS hatte jedenfalls die Credit Suisse übernommen. Allerdings für so einen billigen Appel und ein Ei, dass es sich für die Aktionäre wie eine Enteignung angefühlt hat. Und viel schlimmer, 16 Milliarden Franken in nachrangigen Anleihen wurden für wertlos erklärt. Das hat dem Schweizer Finanzplatz ganz massiv geschadet, wie man sich denken kann, wenn man sogar bei Anleihen befürchten muss, dass sie wie Aktien einen Totalverlust erleiden können. Nun, warum erzähle ich das aber alles? weil immer mehr Schweizer die Investorenausbildung für Wohlstandsbildner absolvieren. Und das, obwohl wir da drüben gar nicht aktiv werben. Es ist bei den Eidgenossen jedenfalls so viel Interesse da, dass ich mit meinem Team wirklich darüber nachdenke, für unsere Weiterbildungsplattform extra Schweizer Zertifizierungen zu erwerben. Und dann können auch Schweizer die Strategie nach dem Vorbild institutioneller Investoren in ihrem Portfolio kostengünstig nachbauen, so wie wir Deutschen oder die Österreicher. Ausgezeichnet, aber trotzdem ehrlich, warum wir uns dem DIIND-Check gestellt haben. Ich bin nun wirklich kein Fan von Urkundensammlungen. Käufliche Gefälligkeitssiegel, die kommen mir mal gar nicht ins Haus. Oder sie wandern halt gleich im Papierkorb. Und deshalb war ich skeptisch, als das Deutsche Innovationsinstitut für Nachhaltigkeit und Digitalisierung, eben das DIIND, aus Hamburg bei uns anfragte, ob wir die Wohlstandsbildner einem Zertifizierungsprozess unterziehen wollten. Naja, dann habe ich mir halt deren Methodik angeschaut und ich war überrascht. Kein Fragebogen, den man schönreden kann, sondern da gab's ein zweistufiges datengetriebenes Audit. Schon KI-gestützt per Webcrawling, aber immer nur auf Basis dessen, was ein Unternehmen wirklich tut und nicht nur beschreibt. Also kein Füll das mal aus und wir machen was Hübsches draus, sondern nur ein wirklich Prüfen, was ist und was nachgewiesen werden kann. Also habe ich mitgemacht. Das Ergebnis 80 von 100 Punkten als Standortbestimmung in zwei Bewertungsbereichen. Erstens Geschäftsmodell und Innovation 60 von 70 Punkten und zweitens digitaler Auftritt, 20 von 30 Punkten. Besonders gefreut haben mich die 60 Punkte im Bereich Innovation. Die Prüfer haben nämlich damit bestätigt, was mich seit Jahren begeistert. Ich meine, das Konzept der institutionellen Anlagestrategien ist an sich Jahrhunderte Jahre alt. Aber es im heutigen Umfeld Privatanlegern zugänglich zu machen, in Theorie und Praxis, das ist eben noch immer eine signifikante Innovation in der Finanzbildung. Man mag es kaum glauben. Beim digitalen Auftritt haben wir allerdings noch Luft nach oben. Technische Performance und SEO der Website sind ausbaufähig. Ja, und das haben wir auch tatsächlich vernachlässigt. Das werden wir angehen, denn gute Inhalte sollen ja auch nach wie vor nicht nur über Google gut gefunden werden. Eine Kategorie haben wir dabei sogar mit 0 Punkten abgeschlossen, die ich noch gar nicht erwähnt habe, die Arbeitgeberreputation. Weil es keine Karriereseite und keine Stellenausschreibungen gibt. Aus Sicht der Prüfer ein Minus, aus meiner Sicht natürlich Absicht. Denn mein Team und ich, wir wollen nach wie vor eher noble Edelboutique für Investitionswissen bleiben, als ein aufgeblähter Seminarapparat werden. Finanzseminare mit zu vielen Teilnehmern, ja, da verliert sich so schnell der persönliche Kontakt zueinander. Und abends auf einen Plausch zu gehen nach dem Präsenzseminar, das wird mit zu vielen Leuten eben schwer. Nur haben wir gemerkt, gerade dieser abendliche, gemütliche Teil gehört mit zum wertvollsten der ganzen Investorenausbildung. Aber zurück zum Siegel, das erstmal gar nichts beweist, natürlich. Aber es ist schon eine Bestätigung, dass da etwas Stabiles gewachsen ist. Der Prüfbericht, übrigens unterzeichnet von der ehemaligen Bundesministerin Brigitte Zypris, der drückt letztlich aus, da ist Substanz da und die stimmt. Vielleicht, weil sie sich gerade auf den persönlichen Kontakt von Investor zu Investor konzentriert. KI-getriebene Inflation, wenn die Festplatte 740 Euro kostet. Letzte Woche wollte ich mir eine externe Festplatte kaufen mit 4 Terabyte. Also nichts Exotisches, nichts für ein Rechenzentrum. Einfach mal das, was ein normaler Mensch zu Hause auf dem Schreibtisch stehen hat, wenn er recht dringend eine ordentliche Sicherung seines Computers vornehmen will. Im Mediamarkt waren diese Festplatten schon mal gar nicht lieferbar. Also schaue ich im Internet. Vor einem Jahr hat so ein Ding 180 Euro gekostet. Und weißt du, was ich jetzt zahlen sollte? 740. Aha, von 180 auf 740. Viele erleben gerade das hautnah, von dem ich zu Beginn des Online-Seminars seit Jahren erzähle. Preiserhöhungen dieser Art sind keine Statistik. Sie sind keine 2,2% aus dem Mund des Tagesschausprechers. Diese Preiserhöhungen zwicken einem sehr konkret in den Geldbeutel. Und ich habe das dann erstmal sein lassen mit der Hardware und versuche mir jetzt, mir mit einer Cloud-Lösung zu behelfen. Aber was ist da eigentlich passiert, dass es zu so einem irren Preissprung kommt? Western Digital und Seagate, die beiden Namen, die auf vielen Festplatten dieser Welt stehen, die haben heute schon ihre komplette Jahresproduktion für 2026 verkauft. Aber nicht an Mediamärkte, nicht an Privatkunden oder an Firmen, die Kundenakten sichern wollen, sondern an Rechenzentren. Fast 9 von 10 Euro, die Western Digital heute einnimmt, werden für Cloud-Arbeiten ausgegeben. 5% bleiben dann noch für Menschen wie dich und mich. Nun, wer sitzt jetzt hinter dieser Cloud und diesen enormen Cloud-Anfragen? Das sind zum überwältigenden Teil die sogenannten Magnificent Seven, die kluge Köpfe den finanzdigitalen Komplex nennen. Also Microsoft, Alphabet, Meta, Amazon und die üblichen Verdächtigen. Zusammen wollen sie in diesem Jahr rund 680 Milliarden Dollar in ihre Infrastruktur werfen. Allein Alphabet 180, Meta 125 Milliarden, Microsoft 144 Milliarden. Das sind ja gar keine Investitionen mehr. Das kommt daher wie staatliche Budgets, die die eigentlichen Staaten schon lange nicht mehr stemmen können. Aber was passiert, wenn 7 Giganten mit ihrem Geldkoffer an den Weltmarkt gehen und sagen, we take it all? Na klar, der Preis geht hoch. Und zwar bei allem. Nicht nur bei Festplatten. Arbeitsspeicher sind in einem einzigen Quartal um rund 90% teurer geworden. Ein DDR5-Kit, das hat jetzt nichts mit der DDR zu tun, sondern das ist ein spezielles Speichermodulpaket, das vor einem Jahr unter 100 Euro lag, das kostet heute das Fünffache. OpenAI allein schluckt mit einem einzigen Projekt fast die Hälfte des weltweiten Arbeitsspeicherangebots. Was wir hier erleben, jeden Tag, und kaum einer schreit auf, das ist in Wirklichkeit ein ganz eigener systematischer Umverteilungsprozess. Das Kapital der Welt fließt immer mehr in eine Handvoll Konzerne. Diese Konzerne saugen immer mehr die physischen Ressourcen auf. Silizium, Kupfer, Strom, Festplatten, Speicher, ganze Wasserkraftwerke und kleine Atomreaktoren. Und am Ende der Kette zahlt der Verbraucher die Rechnung an der Kasse. Wenn er denn überhaupt noch was bekommt an dieser Kasse. Und das ist eben keine Prognose mehr. Das passiert gerade in Echtzeit, in jeder Elektronikabteilung. Bleibt die Frage, wer daraus für sich Erkenntnisse und Konsequenzen zieht. So gesehen ist eine Festplatte für 800 Euro kein Ärgernis, sondern könnte ein weiterer Weckruf sein, der auf einem Preisschild steht und der zeigt, die Welt verschiebt sich gerade und das gewiss nicht zugunsten des Kleinanlegers. Wer aber durch den Weckruf aufwacht, dem rufe ich einen meiner Lieblingsansagen zu. Finanzielle Bildung ist kein Luxus mehr, ja nicht mal mehr nur Notwendigkeit. Finanzielle Bildung wird immer mehr zur finanziellen Notwehr. Auch gegenüber den Angriffen des finanzdigitalen Komplexes. Im nun versöhnlichen Abschluss mit dem Genusselement geht es um mehr als nur Schwitzen, wie Leidenschaft für die Arbeit einen Saunaaufguss veredelt. Nicht nur als Genuss, sondern geradezu als Labsal für Körper und Geist empfinde ich den Gang in die Sauna. Bereichert durch einstündige Aufgüsse, die von versierten Saunameistern durchgeführt werden. Deutschland hat ja eine reiche Saunakultur, da können wir uns glücklich schätzen. Aber Achtung übrigens, was das textilfreie Saunieren angeht. Bei uns ist es fast Pflicht, ebenso in Österreich und der Schweiz, wo Badebekleidung in der Sauna als unhygienisch gilt. Ebenso in Finnland, wenngleich dort meistens nur mit getrennten Geschlechtern nackt sauniert werden darf. Wenn man aber die Weltkarte betrachtet, dann ist tatsächlich die Textilsauna der eigentliche Standard. Etwa in Frankreich, Spanien, Italien, Großbritannien, in den USA oder in Asien. Also aufpassen. Sonst wird man schneller aus der Sauna eskortiert, als ein Aufguss verdampft. Aufgüsse der außergewöhnlichen, der himmlischen Art habe ich vor 2 Wochen in Bayern erleben dürfen. Nach 3 heißen Runden reicht es mir normalerweise, aber dort musste ich mir erstmalig in meinem Leben eine 4. Runde gönnen. Und dafür gab es 3 Gründe. Erstens, der Saunameister. Der hat nicht einfach nur warme Luft verwirbelt, wie es die meisten nach Schema F machen. Nein, der Klaus, wie er sich immer wieder aufs Neue vorgestellt hat, der beherrschte ein ganz großes Repertoire an Schlag, an Wirbel und an Fächertechniken. Und das hat Abwechslung, das hat Spannung und zugleich Entspannung gebracht. Und das Beste aber war, ihm hat sein anstrengender Job sichtlich Spaß gemacht. Kluge, aufmunternde und teils wirklich witzige Sprüche hat er ständig gebracht und angelacht hat er seine schwitzende Gästeschar und dabei verströmte er nicht nur Wohlgeruch, sondern einfach auch ein atmosphärisches Wohlsein. Zweitens seine Duftrohstoffe. Nie künstliche, beißende, scharfe Lungenzwicker, sondern den einen Tag eingeweichten Sud aus Wiesenkräutern gab es im ersten Aufguss. Im zweiten dann echte Kaffeebohnen. Ja, Kaffeebohnen, die in einem Sieb über den Wasserdampf gehalten wurden. Fantastisch. Und im dritten Aufguss Mentholkristalle, echte Pfefferminze und Kampferdestillat im Wasser. Und drittens schließlich die Musik. Anspruchsvoll, aber unaufdringlich, abseits des ganzen Mainstream-Gedödels. Einfach, geschmackvoll, entspannt und dennoch akzentuiert. Ja, die akustische Begleitung zum Schwitzen, ja, die war ja sogar so gut, dass viele danach fragten, was denn da gespielt wurde. So wird aus einem Genusserlebnis ein kleines, sinnliches Gesamtkunstwerk, das mir in Erinnerung bleiben wird. Warum ich das so genau weiß? Weil ich das nächste Mal in dieser Sauna explizit nach dem Klaus Ausschau halten werde. Denn der könnte jetzt sogar ein Entscheidungskriterium sein, ob ich überhaupt saunieren gehe. Wenn Menschen ihren Job so lieben und deshalb so gut machen, so zelebrieren, dann ist das nicht nur für mich, sondern für jeden ein Genuss- und Gesundheitsfaktor. Tschüss, ade und auf ein Wiederhören in 2 Wochen. Euer Andreas, der Wohlstandsbildner.